Aber unser Problem ist, dass wir tatsächlich zu wenig Wohnungen haben. Und der Wohnungsmarkt ist hier extrem angespannt. Aber auch das kann man, wenn man die letzten 100 Jahre verfolgt, mal ist es ein zu viel, mal ist es dann ein zu wenig. Prognosen, die eben auch nicht immer passen. Die Idee ist immer da, wo wir mit Steuermitteln reingehen, bezahlbaren Wohnraum zu unterstützen. Also nicht die Immobilie für 20 oder 25 Euro, sondern im Schnitt zwischen 6 und 10 oder 11 Euro. Also sind es jetzt die 300 Kröten, die jetzt wichtiger sind zu schützen? Oder sage ich, komm, wir bauen jetzt hier 200 oder 300 Wohnungen, die bezahlbar sind? Also auch dieses Thema Naturschutz und Wohnungsbau gut auszutarieren, da eine vernünftige Balance zu finden, ist, glaube ich, die andere Herausforderung.
Glücklich wohnen, der BUWOG-Podcast.
Herzlich willkommen zu dieser Folge. Am Mikrofon Michael Diewe. Die Investitionsbank Berlin feiert Geburtstag. 100 Jahre Investitionsbank Berlin, kurz IBB. Für uns Anlass, heute darüber zu sprechen, was eigentlich eine Investitionsbank macht und welche Rolle sie spielt, zum Beispiel bei der Förderung von Wohnungsbau. Zu Gast bei mir ist Angeliki Krisilion, im Vorstand der IBB, zuständig für den Unternehmensbereich Marktfolge, mit dem Verantwortungsgebiet unter anderem Immobilienförderung. Und das lassen wir uns heute mal ganz genau erklären. Herzlich willkommen, Angeliki Krisilion.
Ja, guten Tag. Herzlich willkommen, Herr Diewe, und vielen Dank für die Einladung, dass ich heute bei Ihnen sprechen darf.
Ja, schön, dass Sie da sind. Verantwortungsgebiet Immobilienförderung. Sie sind Marktfolgevorstand. Was ist das?
Ja, also wir sind ja seit 1.4. diesen Jahres zu dritt im Vorstand und haben aufgrund des Wachstums der IBB uns entsprechende Schwerpunkte gesetzt, auch setzen müssen. Meine aktuelle Zuständigkeit ist neben dem sozialen Wohnungsbau und auch noch der Bearbeitung der Corona-Hilfen, die haben wir immer noch, ja, auch da ist noch was zu tun, bin ich auch zuständig jetzt dann für den kompletten IT-Bereich, Digitalisierung, Prozesse, Organisationsmanagement, das gehört mit dazu. Und wenn Sie das Thema Marktfolge ansprechen, gibt es einen Marktbereich, der versucht, die Geschäfte für uns dann entsprechend in die Bücher zu holen. Aber es gibt auch eine Marktfolge, die dann mitentscheidet, machen wir die Finanzierung, unter welchen Konstellationen machen wir es. Wir bearbeiten die Verträge, zahlen aus, ordnen die Sicherheiten. Das ist so die Verantwortung eines Marktfolgevorstandes. Also immer diese Funktionstrennung, die man auch hat.
Also COO und CIO und als solches Mitglied im Vorstand. Die Investitionsbank Berlin ist eine Förderbank, also keine klassische Bank, sondern eine spezielle Förderbank. Erklären Sie mal, was versteht man unter diesem Begriff? Wir wollen das heute mal ganz genau versuchen nachzuvollziehen.
Ja, also Förderbanken sind tatsächlich Spezialinstitute. In der Regel ist entweder das Land oder der Bund Eigentümer dieser Bank. Und es ist so, dass im Prinzip über steuerliche Mittel entsprechende politische Aktivitäten und Maßnahmen über diese Förderbank auch finanziert werden. Also man hat das Land als Eigentümer, die KfW, die ja auch als großes Institut allgemein bekannt ist und mit der wir auch eng zusammenarbeiten, weil dort Bundesmittel zur Verfügung gestellt werden. Gibt es dann die Landesförderbanken, da gehört die IBB dann mit dazu. Und ganz wichtig ist, dass man hier mit steuerlichen Steuergeldern umgeht und sie nach den entsprechenden Vorgaben zu verwalten hat und zu vergeben hat. Und das ist das Besondere. Also wir sind kein aktiver Marktteilnehmer wie andere Geschäftsbanken, sondern wir haben eine Sonderrolle und wir steigen auch dort immer ein. Da kommen wir, glaube ich, auch später nochmal drauf in Verbindung mit dem Wohnungsneubaufonds, dass wir natürlich dort einspringen, wo die anderen Institute so nicht zur Verfügung stehen, weil dann vielleicht die Dinge besonders gefördert werden müssen, eine andere Rendite erzielen. Und das ist dann unsere Rolle, dass wir Marktlücken schließen.
Geben Sie uns mal ein paar Eckdaten neben den 100 Jahren, da kommen wir gleich noch drauf. Sie sitzen in Berlin, wie viele Mitarbeiter hat die IBB?
Ja, wir haben aktuell 1.000 Mitarbeiter. Wir haben letzte Woche den Tausendsten eingestellt. Wir haben wieder viele Azubis für uns gewinnen können und haben tatsächlich dann festgestellt, jetzt haben wir die 1000 erreicht. Wir haben eine Bilanzsumme von circa 21 Milliarden Euro und sind mittlerweile eine sogenannte Holding. Also es gibt die Bank als ein Teil, dann haben wir aber auch unsere IBB Ventures, weil mittlerweile sind wir auch in der Startup- und in der Gründerszene sehr prominent vertreten, dort auch schon seit 25 Jahren und haben dann noch eine spezielle Gesellschaft, die dann die Zuschussprogramme für uns auch abwickelt. Und zusätzlich halten wir auch für das Land Berlin verschiedene Beteiligungen. Also Berlin Partner beispielsweise halten wir eine Beteiligung oder Visit Berlin. Auch da sind wir dann mit eingebunden. Also wir haben ein Potpourri an Portfolien, für die wir dann als Gesamtvorstand zuständig sind.
So, und nun feiern Sie 100 Jahre IBB oder nicht ganz Berlin feiert ja 100 Jahre IBB. Die ganze Geschichte ging los 1924. Da wurde sozusagen die IBB gegründet. Mit welchem Ziel und was war das sozusagen für ein Berlin damals?
Ja, also die IBB wurde damals nicht gegründet, sondern die Wohnungsbaufürsorgegesellschaft wurde 1924 gegründet. Und wir müssen die Entwicklung der IBB auch immer im Kontext der Geschichte sehen. Also der Erste Weltkrieg war vorbei, vieles lag natürlich auch in Schutt und Asche. Und diese Gesellschaft wurde speziell gegründet, um den Baustoffmangel zu organisieren beziehungsweise zu schauen, wie kommt denn überhaupt Baustoffe in das Land hinein, damit quasi der Wohnungsbau wieder unterstützt und gefördert werden kann. Das waren die Anfänge 1924 und die gesamte Geschichte dieser Wohnungsfürsorgegesellschaft, die dann in der WBK, also Wohnungsbaukreditanstalten aufging, ist geprägt von der Geschichte Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, immer wieder mit Zerstörung und Aufbau. Wir hatten speziell in Berlin als besonderes Ereignis 61 den Mauerbau und Gott sei Dank 89 dann auch wieder einen Mauerfall. Und diese historischen großen Ereignisse prägt natürlich dann auch das Land Berlin. Mhm. Durch zerstörte Wohnungen, die aufgebaut werden mussten, manches Mal dann aber auch nach der Wende, da sind viele Menschen in den Westen gegangen, plötzlich waren zu viele Wohnungen da und man fragte sich, was machen wir nun damit, um jetzt aktuell wieder einen Zuzug zu haben in den letzten Jahren, wie wir es dann gesehen haben, wo wir jetzt wieder über Wohnungsknappheit sprechen. Und damit Wohnungsbau einfach ein Teil unserer DNA und unserer Geschichte ist.
Sie haben auf Ihrer Webseite einen kleinen Film gemacht, 7 Minuten geht er ungefähr, wo Sie die 100 Jahre IBB mal Revue passieren lassen. Es ist ganz interessant zu sehen, dass das Thema Wohnungsbau, Wohnungsneubau und auch das Umsetzen von großen Bauprojekten immer wieder ein Thema war in Berlin.
Ja, also das Thema ist heute so aktuell wie noch nie. Seit den letzten Jahren haben wir einen starken Zuzug, insbesondere aus anderen europäischen Ländern. Mhm. International ist Berlin einfach ein interessanter Standort, auch für junge Menschen. Also wir haben viel Zuzug. Wir haben ja auch ein tolles Ökosystem hier. Aber unser Problem ist, dass wir tatsächlich zu wenig Wohnungen haben. Und der Wohnungsmarkt ist hier extrem angespannt. Aber auch das kann man, wenn man die letzten 100 Jahre verfolgt, mal ist es ein zu viel, mal ist es dann ein zu wenig. Prognosen, die eben auch nicht immer passten. Das war Anfang der 2000er, dachte man noch, naja gut, wir haben ja noch leere Wohnungen, es wird schon reichen. Brauchen wir auch keine Förderung mehr, um keine falschen Anreize zu setzen. Ja, und plötzlich dreht es dann. Und dann ist man in der Situation, dass man sagt, wie können wir jetzt noch schneller mehr Wohnungen bauen? Insbesondere aber auch, und das ist die große Herausforderung, auch die Rolle der Investitionsbank, bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Also es ist ein einfaches zu sagen, für 25 oder 30 Euro den Quadratmeter. Ja, genau, Sie schütteln den Kopf. Das ist die einfache Geschichte, aber wir müssen für das Gros der Menschen hier einen bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen. Und das ist dann schon eine Herausforderung angesichts gestiegener Baukosten, angesichts gestiegener Zinsen, die wir dann mittlerweile haben. Aber das ist die Herausforderung für das Land Berlin, gemeinsam mit uns da gute Antworten zu finden.
Mhm. Also es gibt auf Landesebene ja noch mehr Investitionsbanken. Wir haben mal nachgeguckt. Also es sind 16 insgesamt für jedes Bundesland. Die meisten sind aber nicht so alt wie die IBB. Also viele wurden nach dem Krieg gegründet, 1951. Da sind sie also mit 100 Jahren Geschichte bei den Ältesten. Wie kooperieren Sie denn da auch mit anderen? Also wir sind jetzt hier in Berlin. Drumherum ist Brandenburg. Hat man da irgendwie einen Austausch oder gibt es gemeinsame Projekte, wo man sagt, da ist eine zu klein, lass uns das gemeinsam machen?
Also wir haben tatsächlich einen regen Austausch, nicht nur mit den Brandenburger Kollegen, also auch bundesweit, weil verschiedenste Themen haben wir alle gleich miteinander, ob es dann bestimmte regulatorische Vorschriften sind, die wir zu beachten haben, wenn wir europäische Mittel zur Verfügung stellen müssen, haben wir immer die gleichen Fragen und Themen. Es gibt auch einen europäischen Verband der Förderbanken in Brüssel, wo wir dann gemeinsam unsere Interessen dann auch vertreten. Und natürlich gibt es im Einzelfall auch Projekte, die wir gemeinsam machen. Aber man stößt natürlich dann immer auch an die jeweiligen Landesgrenzen, weil jedes Land oder jedes Förderinstitut ist natürlich reduziert oder begrenzt natürlich auf seine Landesgrenzen. Mhm. Ja, weil auch Mittel, Landesmittel heißt es für das Land Berlin oder für das Land Brandenburg. Und man hat durchaus im Grenzbereich Themen, wo wir dann miteinander zusammenarbeiten. Aber im großen Stil, dass wir sagen, jetzt investieren wir die Berliner Geld, Steuergeld in Brandenburg oder umgekehrt. Das ist dann entweder in einer gemeinsamen Kooperation durchaus möglich, aber nicht isoliert.
Und dann gibt's noch die KfW, die auf Bundesebene aktiv ist, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, auch gegründet nach dem Krieg 1948. Die können aber überall investieren und mit denen machen Sie wahrscheinlich auch vieles in Kombination, oder?
Ja, richtig. Die KfW ist bundesweit unterwegs. Die Länder sind auch jeweils mit einem gewissen Anteil an der KfW beteiligt. Und dort werden dann über den Bund Mittel in diese Förderanstalt gegeben, wo dann im Prinzip entweder über die Förderbanken oder Hausbanken entsprechende Mittel abgerufen werden können. Genau. Und wir haben also verschiedene Finanzierungsbausteine, die wir nutzen für unsere Kunden hier in Berlin. Das sind mal Landesmittel, aber auch dann von der KfW attraktive Bundesmittel, die wir dann nutzen und auch entsprechend bewerben. Genau.
So, und dann gibt es noch die Europäische Investitionsbank, die auf europäischer Ebene 1958 gegründet wurde mit dem Ziel, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die EWG, als Investitionsbank zu begleiten. Wie hängen die zusammen oder wie sind die dann hier noch aktiv?
Also tatsächlich ist es so, dass wir auch aus Europa entsprechende Mittel zur Verfügung kriegen. Zum Beispiel jetzt bei uns in der Arbeitsmarktförderung haben wir auch europäische Mittel, die wir dann entsprechend nutzen können. Und die EIB steht natürlich mit ihren Kreditplafonds auch zur Verfügung, um größere Projekte zu unterstützen. Also nicht nur gemeinsam mit den Förderbanken, aber auch Großbanken können dort Plafondvereinbarungen mit der EIB treffen, damit entsprechende Impulse gegeben werden können.
Jetzt müssen wir einmal erklären, was Plafondvereinbarungen sind, oder?
Also das sind Fondsstrukturen, wo man dann sagt, man stellt für einen bestimmten Zweck eine Gesamtsumme zur Verfügung, die dann unter bestimmten Kriterien abgerufen werden können. Und es ist dann, es ist limitiert von der Größe her. Die Strukturen sind klar definiert. Das nennt man so ein Plafond, wo man unter bestimmten Bedingungen dann entsprechende Mittel abrufen kann.
Sie sehen schon, wir machen hier richtig Investitionsbanken-Know-how. Aber ich finde, 100 Jahre Investitionsbank Berlin, die Zeit nehmen wir uns. Also das heißt, im Laufe der Zeit wurden die Förderprogramme auch immer wieder angepasst an die jeweilige Situation im Laufe dieser 100 Jahre. Auf Ihrer Internetseite gibt es heute rund 60 Förderprogramme. Was sind da so die wichtigsten und wie entstehen die eigentlich?
Vielleicht zuerst zu den Förderprogrammen und die Strukturen, die wir haben. Die IBB hat sich ja mittlerweile ja auch weiterentwickelt. Anfang der 90er kam die Wirtschaftsförderung noch mit dazu, wo wir dann kleine Unternehmen, die Gründerszene jetzt mittlerweile auch unterstützen. Arbeitsmarktförderung habe ich gerade eben genannt, haben wir seit 2022 bei uns im Portfolio. Das heißt, sie haben Finanzierungs Angebote oder Förderprogramme für die Immobilienwirtschaft, für die Wirtschaftsförderung und für die Arbeitsmarktförderung. Das sind erstmal die drei Geschäftsfelder, die wir dann haben. Und da haben wir eine Palette an Kreditprogrammen mit Zinsverbilligungen, aber auch Zuschüsse, die wir dann zur Verfügung stellen. Und ja, da ist dann 60 ist dann für drei Standbeine, glaube ich, dann noch eine gute Größe. Aber dann kommen noch die Bundesmittel und die Bundesprogramme natürlich auch noch mit dazu, die dann auf den entsprechenden Homepages dann auch beworben werden. Ja, spannende Frage. Wie entsteht denn jetzt so ein Förderprogramm? Ich glaube, was hier wichtig ist zu wissen, ist, dass die Förderbanken ein Instrument auch der Politik sind. Ja, das ist der Kanal, in dem man politische, also in dem man die Mittel zur Verfügung stellt und auch politische Akzente auch setzen kann. Und je nachdem, was man incentivieren und unterstützen möchte, entstehen die entsprechenden Programme mit entsprechenden Richtlinien, die es dann zu beachten gilt. Und wir als IBB werden dann beauftragt, diese spezifischen Förderprogramme umzusetzen, quasi als verlängerter Arm der Politik. Selbstverständlich sind wir in diesen Prozessen beratend tätig. Es gibt dann manches Mal schon Richtlinienvorstellungen, wo wir sagen, weil politische Detailinteressen durchzusetzen sind, wo wir sagen, ist eine gute Idee, lässt sich nur schwer überprüfen, weil wir müssen immer sogenannte Verwendungsnachweise einholen. Also jeder Euro, der ausgegeben wird, müssen wir immer wieder überprüfen, ist der sachgerecht eingesetzt worden. Und dann hat man manches Mal so politische Ideen, aber wie weiß ich das jetzt nach? Wie weiß ich die Gesinnung einer Person danach, wenn ich nur ganz spezifischen orientierten Menschen etwas geben möchte? Schwierig. Also da beraten wir dann, sagen, was ist sinnvoll? Was ist ein guter, effizienter Prozess, damit es auch kosteneffizient eingesetzt werden kann? Das ist die eine Rolle, die wir wahrnehmen. Und dann sind wir natürlich auch immer wieder im engen Austausch mit unseren Partnern, ob das Wohnungsbaugesellschaften sind, die Firmen, die Verbände. Und wir überlegen natürlich auch gemeinsam, Mensch, wo ist die Not groß? Wo braucht es Unterstützung? Welche Mittel müssten zur Verfügung gestellt werden, damit man einen guten Impuls gibt. Und dann gehen wir auch aktiv auf die Senatsverwaltungen zu und dann besprechen wir das gemeinsam und schauen, was dann umsetzbar ist bei der jeweiligen Haushaltslage, wenn ich das jetzt mal so formulieren darf. Manches Mal ist mehr möglich und manches Mal muss man wirklich schauen, dass man den Euro, den man dann hat, dann optimal einsetzt.
Sie haben gerade schon gesagt, es ist auch ein Hebel der Politik, bestimmte Dinge zu fördern, die man gerne haben möchte. Beim Thema Wohnungsbau sind sich ja alle einig. Es braucht mehr Wohnungen, es braucht viele Wohnungen. Wie kommt sowas dann bei Ihnen an? Wird dann sozusagen das Budget erhöht oder gibt es zusätzliche Förderprogramme, die aufgelegt werden? Wie bringen Sie dann sozusagen PS auf die Straße, um den Wohnungsmarkt anzukurbeln und Leute zu motivieren, viel und schnell zu bauen?
Wir erhalten die Mittel vom Land Berlin, gehen dann auch hier mit Zinsverbilligungen rein, um es dann auch attraktiv zu machen. Insbesondere in dem Bereich, wo wir im sozialen Wohnungsbau auch attraktive Mieten zur Verfügung stellen wollen. Und am Ende entscheidet die jeweilige Regierung, mit welchem Paket wollen wir in den Markt reingehen oder an Förderung. Der Wohnungsneubauförderung aktuell hat ein ordentliches Volumen. Das sind jetzt eine Dreiviertelmilliarde, die im Raum stehen, die wir zur Verfügung stellen können. Und das ist jetzt mit den aktuellen Konditionen durchaus attraktiv, insbesondere im Bereich dann der gestiegenen Zinsen, die wir hatten. Als die Zinsen bei 0% waren, dann ist es natürlich schwierig, ja, weil dann braucht man Zinsverbilligungen eher weniger. Es wird jetzt wieder attraktiv und somit ist auch die aktuelle Wohnungsneubauförderung attraktiv, insbesondere auch für private Wohnungsbaugesellschaften. Da haben wir jetzt schon einige Anträge auf dem Tisch, weil es am Ende nur gemeinsam geht. Also wir haben hier die städtischen, die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, die schon ganz viel dazu beitragen. Aber auch die Privaten haben hier eine wichtige Rolle. Und wenn das Angebot attraktiv ist, wenn es sich rechnet, sind sie auch mit dabei.
Sie haben gesagt, eine Dreiviertelmilliarde ist da im Topf, um den Wohnungsneubau zu fördern. Auf welche Zeit bezieht sich das? Oder ist das sozusagen ein Topf, aus dem bedient wird, solange bis er dann irgendwann leer ist?
Also wir haben ja immer die Logik dann des jeweiligen Doppelhaushaltes, also 2 Jahre. Und da wird dann festgelegt, was an Mittel zur Verfügung gestellt werden kann, weil auch dieser Haushalt ja auch immer für 2 Jahre dann verabschiedet ist. Man muss ja Sicherheit geben, dass die Mittel dann zur Verfügung stehen. Und das ist dann der Zeithorizont, den wir dafür haben.
Sie haben gesagt, auch gerade bei den Privaten wird abgerufen und erfreut sich das große Beliebtheit. Machen wir es mal konkret. Wie funktioniert das, wenn ein Privater ein großes Grundstück hat, sagt, ich möchte 900 Wohnungen bauen, davon vielleicht 300 Förderwohnungen. Was macht er dann? Der kommt zu Ihnen und was muss er einreichen im Großen und Ganzen und was bekommt er dann?
Also er kommt auf jeden Fall zu uns, weil dieser Wohnungsneubaufonds nur exklusiv über die Investitionsbank Berlin angeboten werden kann. Es ist dann am Ende klassisch wie bei jeder anderen Finanzierung auch. Man braucht Objektunterlagen, idealerweise, da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal dazu, eine Baugenehmigung, dass er dann auch so entsprechend dann bauen kann. Und dann ist die Förderung abhängig von den Quadratmetern der Wohnung, die Strukturen, die man dann haben möchte. Und insofern ist es dann eigentlich wie bei einer normalen Finanzierung auch, dass man die Bauunterlagen, Baugenehmigung zur Verfügung stellt. Und dann ergibt sich daraus ein Finanzierungsplan, einmal Mittel aus diesem Topf. Und dann ergänzen wir das dann auch gerne über unsere sogenannten Förderergänzungsdarlehen, dass wir dann eben zu normalen Marktkonditionen denn hier auch noch Mittel zur Verfügung stellen, neben Eigenkapital, was natürlich auch zu bringen ist, um dann die Gesamtfinanzierung rund abschließen zu können. Und die Fördermittel von uns unterliegen natürlich dann auch paar Restriktionen,
die das dann wäre zu beachten. Genau, das wäre jetzt gerade die Frage, fördern und fordern. Also Richtig. Man bekommt bei einer IBB gute Konditionen, vielleicht auch eine umfassende Beratung. Und man muss sich aber auch committen.
Richtig,
dann mit genau. dem, was man da so baut. Also nur die Förderung mitnehmen und nichts tun geht nicht, sondern woran hängt das dann?
Gut, man committet sich, dass man dann die Einheiten, die Wohnungen für einen bestimmten Zeitraum, ich sage jetzt mal nur für 6 Euro, also nur für 6,50 Euro vermietet beispielsweise, dass dann man hat einkommensabhängige Vorgaben, dass dann aber auch nur solche Menschen dann in diesen Wohnungen wohnen, so dass man diesen sozialen Aspekt, den man ja bewusst fördern wollte, dass der auch eingehalten wird.
So, und jetzt haben wir auf Ihrer Webseite gesehen, da gibt es ja noch weitere Programme. Also ich sehe hier IBB altersgerecht wohnen zum Beispiel, IBB energetische Gebäudesanierung, Genossenschaftsförderung. Also das ist schon relativ breit gefächert für unterschiedliche Bereiche oder auch für unterschiedliche Vorhabenträger.
Richtig, genau. Also nehmen wir zum Beispiel auch die Genossenschaftsförderung. Auch das ist ein Kreis von Wohnungseigentümern, die ja auch bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen für ihre Genossenschaftsmitglieder. Und auch diese wollen wir ja dann besonders unterstützen. Die Idee ist immer da, wo wir mit Steuermittel reingehen, bezahlbaren Wohnraum zu unterstützen. Also nicht die Immobilie für 20 oder 25 Euro, sondern im Schnitt zwischen 6 und 10 oder 11 Euro, dass es dann entsprechend bezahlbar ist für die Berliner und Berlinerinnen. Da gehören die Genossenschaften mit dazu, die ja auch eher so gemeinnützig sind in ihrer Idee. Natürlich barrierefreies Wohnen, auch ein ganz wichtiges Thema, dass wir das entsprechend unterstützen, dass Menschen so lang wie möglich auch in ihrer Wohnung dann auch bleiben können. Und natürlich das Thema Modernisierung, Sanierung ist auch dahingehend wichtig, weil es ist ja nicht nur die erste Miete, über die wir sprechen, sondern die sogenannte zweite Miete mit den Nebenkosten, ja, wo wir dann auch sagen, auch da gilt es dann auch einen Beitrag zu leisten, dass dann Energiekosten nicht davon galoppieren, sondern dass durch Sanierung, insbesondere Dämmung, die Nebenkosten oder die Energiekosten im Griff behalten werden können. Genau. Und dass diese Palette versuchen wir entsprechend dann, zu bedienen.
Und in Berlin konzentriert sich vieles auf den Wohnungsneubau, weil man weiß, viele Leute ziehen nach Berlin, es fehlen Wohnungen. aus Ihrer Sicht als Investitionsbank auch mit dem Blick auf den Markt und auf die Marktakteure, was müsste denn passieren, damit noch viel mehr Wohnungen geschaffen werden können?
Also ich denke, dass das aktuelle Gesetz, das Schneller Bauen Gesetz, ein guter Beitrag dazu ist. Das, was wir von unseren Partnern hören, ist, dass es in der Baugenehmigung zu langsam geht. Ja, das müsste schneller gehen. Man hat natürlich auch immer den Konflikt Wohnen versus Naturschutz. Auch da gibt's Konflikte, die gilt's dann gemeinsam ja auch aufzulösen. Man hat die gestiegenen Zinsen, die im Moment eine Herausforderung sind. Insofern spielen Fördermittel hier eine wichtige Rolle. Aber das Wesentliche ist, wie kommen wir schneller zu Baugenehmigungen? Wie können wir günstig Bauland zur Verfügung stellen, weil das ist im Moment so der größte Kostenfaktor, wenn man so die Bestandteile nimmt, Baukosten versus Grundstückskosten, ein ganz wichtiges Element. Also Sie sehen, es braucht viele Bausteine, große und kleine, dass es dann gelingt, dass wir schneller und mehr bauen. Und ich betone wieder das, was ich schon zuvor gesagt habe, auch die Privaten müssen mitmachen, dass es gelingt. Es werden die kommunalen Gesellschaften alleine den Bedarf nicht decken können. Da müssen einfach alle mitmachen. Auch am Ende als Beitrag zu einem sozialen Frieden auch hier in der Stadt. Und dass jeder eine Wohnung, ein Dach über dem Kopf hat, ist einfach ein wichtiges Element dazu.
Sie haben gesagt, es bräuchte auch mehr Bauland, was ausgewiesen wird, um Wohnraum schaffen zu können. Wie könnte das denn funktionieren?
Eine Variante ist sicherlich, Flächen vom Land Berlin über sogenannte Erbbaurechte dann auch zur Verfügung zu stellen. Also dass das Land natürlich immer noch in der Hand der Stadt bleibt und dann über, ich sag mal, attraktive Erbbaurechtszinsen hier eine Nutzung dieses Grundstücks möglich gemacht werden kann. Also das ist einer der Möglichkeiten.
Sie haben ja bestimmte Leuchtturmprojekte, sag ich mal, eins zum Beispiel mit der HOWOG realisiert, Wohngebäude in der Seewarnstraße, hat jetzt bekommen den Bundespreis Umwelt und Bauen. Inwiefern sind Sie auch sozusagen inhaltlich in diesen Themen engagiert? Also nehmen Sie da Einfluss oder sagen Sie, wir bezahlen oder wir geben eine Förderung und das ist es dann?
Also der Schwerpunkt unserer Seite ist natürlich die Begleitung der Finanzierung. Und es gibt dann verschiedene Bausteine dazu. Und die HOWOG, die dann dieses Projekt erstellt, hat halt die Möglichkeit, je nachdem, wie energieeffizient sie das Gebäude dann baut, umso mehr Fördermittel kriegt sie natürlich dann auch, weil natürlich durch diese Förderprogramme Anreize geschaffen werden, sehr energieeffizient zu bauen. Und dieses Projekt haben wir gemeinsam mit der KfW begleitet. Hatten wir es ja zuvor, aus Bundesmitteln haben wir Mittel zur Verfügung gestellt und die IBB aus dem Wohnungsneubaufonds, um dann auch dort, es sind insgesamt 99 Wohnungen entstanden und 48 Wohnungen wurden dann über den Wohnungsneubaufonds finanziert mit einer monatlichen Miete oder mit einer Miete pro Quadratmeter von 6,50 Euro. So, das heißt, es gibt ein Projekt mit einer bestimmten Struktur, mit einer bestimmten Effizienzstruktur und dann schauen wir, welche Förderprogramme stehen zur Verfügung, um das dann rund zu finanzieren. Wobei natürlich unsere HOWOG Experte ist auf dem Markt und sie kennen alle Programme und haben alles dann im Visier und dann unterstützen wir sie aber auch, weil Zeit ist auch immer Geld und wenn sie dann gute Partner an ihrer Seite haben und die Prozesse gut abgewickelt werden können, dann ist es auch ein Teil der Beschleunigung, dass es einfach schnell geht.
Was sind sonst so Ihre Lieblingsprojekte, wenn Sie mal zurückblicken auf all das, was die IBB ermöglicht hat an Quartieren, an Sanierungen, an Neubau? Gibt es da so bestimmte Heroes, wo Sie sagen, davon hätte ich eigentlich gerne noch viel mehr?
Also was mich kürzlich begeistert hat, wir sind ja auch im Schulneubau tätig, da haben wir die Kosmonautenschule eröffnet. Das war, glaube ich, jetzt muss ich überlegen, war es jetzt letztes Jahr oder dieses Jahr? Dieses Jahr, wo wir dann bei der Grundsteinlegung mit dabei waren und eine Besichtigung hatten und was da dann an Schule entsteht, auch an neuem Konzept, ist natürlich eindrücklich. Und man sieht dann auch dann immer im Hintergrund, sieht man ja auch die leuchtenden Kinderaugen, wenn sie dann zur Schule gehen und alles ist schön, alles ist neu. Da haben wir ja auch einen großen Bedarf dran, an der Stelle was zu tun. Und wenn man dann so eine neue Schule mit einweihen darf, ist es natürlich dann auch ein Erlebnis. Aber jede einzelne Wohnung, die wir eröffnen, ist spannend. Wir hatten jetzt gemeinsam mit der Vonovia letztes Jahr eine Grundsteinlegung in Spandau. Auch das ist ein ganz tolles Projekt, tolle Wohnungen, die dann dort auch angeboten wurden. Also es passiert viel in der Stadt, aber es braucht noch mehr dieser Leuchtturmprojekte. Aber es passiert einiges. Es wäre nicht richtig zu sagen, es stagniert. Aber es braucht auch eben alles seine Zeit, ja. Hm.
Haben Sie mal über die Jahre durchgezählt, wie viele Wohnungen mit der IBB oder durch die IBB an den Start gebracht wurden?
Ja, tatsächlich. Und es ist eine enorme Zahl. Berlin hat ja ungefähr 2 Millionen Wohnungen. Und 1 Million Wohnungen wurden zu irgendeinem Zeitpunkt mit Unterstützung der IBB begleitet und finanziert. Also gut, die Hälfte des Wohnungsbestandes hier in Berlin hat irgendeinen Bezugspunkt zur IBB.
Also 1 Million von 2 Millionen Wohnungen, das heißt oder Landesinvestitionen über die Investitionsbank sind eine Größe und der Markt alleine richtet es nicht.
Richtig, genau. Also der Markt alleine kann es wahrscheinlich auch nicht richten, weil das Thema aktuell, wenn wir sagen bezahlbarer Wohnraum bei den hohen gestiegenen Baukosten, bei den hohen Zinsen, da haben Sie dann Quadratmeterpreise Miete, die liegen dann schnell mal bei 18 oder 20 Euro pro Quadratmeter. Und wenn wir dann das Durchschnittseinkommen eines Berliners, einer Berlinerin dann nehmen und dann diesen hohen Aufwand, man sagt ja als Richtwert, sollten nicht mehr als 30% des Nettoeinkommens für Wohnung und Nebenkosten ausgegeben werden. Und zum Teil liegt der Anteil schon wesentlich höher. Und wir versuchen dann durch die Unterstützung der IBB und durch die Förderprogramme es auf ein erträgliches Maß dann für einzelne Bevölkerungsschichten, die einfach die Unterstützung brauchen, dann auch zu reduzieren. Hm.
Wenn Sie mal vielleicht ins europäische Ausland gucken, wie da die Frage von Investitionsbanken oder von Förderungen gelöst ist, gibt es da so Beispiele, wo Sie sagen, davon könnten wir uns hier eigentlich was abschneiden? Also nicht nur in Berlin, sondern in Deutschland insgesamt.
Ich denke, dass die Fragestellung, wie lösen es andere europäische Länder, auch immer eine Frage ist, wie viel habe ich über die Jahre in den sozialen Wohnungsbau investiert und zur Verfügung gestellt. Wien wird immer gerne dann auch mal als ein Leuchtturmprojekt, als Stadt bezeichnet, weil sie über die Jahre, Jahrzehnte hinweg immer wieder dann investiert haben. Ich möchte mal sagen, die Bundesrepublik Deutschland hat irgendwann mal aufgehört, den sozialen Wohnungsbau massiv dann zu unterstützen. Jetzt merken sie, dass bezahlbarer Wohnraum fehlt. Und das, was man dann aber vielleicht ein Jahrzehnt versäumt hat, lässt sich innerhalb von kurzer Zeit schlichtweg nicht aufholen oder nicht in dem Maße aufholen, wie sie dann Mittel zur Verfügung stellen oder auch nicht zur Verfügung stellen. Da hat man jetzt politisch in letzter Zeit auf Bundesebene auch die eine oder andere Diskussion. Und es ist natürlich dann für Personen oder für Gesellschaften, die investieren wollen, schwierig. Weil was sie brauchen, ist Planungssicherheit. Ja, dass sie sagen, weil solche Projekte werden über Jahre hinweg konzipiert. Die haben sehr lange Vorlaufzeiten. Und wenn zwischendrin Politik erratisch ist und sagt, ja, also ich glaube, ja, heute könnten wir das fördern und es wäre so eine Idee, dann stellt man sich drauf ein und plant, um dann nachher 2 Jahre zu hören, na, die Mittel sind jetzt plötzlich alle, das geht nicht mehr, weil man wieder einen Regierungswechsel hatte. Das ist ja immer das Spannende und das Thema der Doppelhaushalte. Dann ist es für einen Investor unwahrscheinlich schwierig, weil er keine festen Rahmenbedingungen hat, auf die er sich dann entsprechend einlassen kann. Also Planungssicherheit ist da ein ganz, ganz wichtiges Wort.
Was hören Sie noch an Wünschen und an Ideen, wenn Sie auch mit Akteuren aus der Immobilienwirtschaft sprechen? Mit welchen Ideen kommen die und sagen, das bräuchten wir eigentlich, damit noch mehr gebaut werden kann oder noch besser energetisch saniert werden kann, damit es vorangeht?
Also ein wichtiges Thema ist tatsächlich Geschwindigkeit. Die Baugenehmigung, dieser Prozess dauert viel zu lange. Insofern zahlt dann auch wieder das Schnellerbauen-Gesetz ein. Wir müssen digitaler werden, dass auch Anträge digital gestellt werden können und damit dann auch schneller beschieden werden können. Ich glaube, dieser Prozess ist es, der dramatisch beschleunigt werden muss, weil das ja auch immer wieder Zeit und Geld kostet, wenn man ganz lange Perioden hat. Und ein gutes Abwägen. Sie kennen die Beispiele zwischen Naturschutz und Wohnen als Anrecht oder als ein Wunsch der Bevölkerung. Also sind es jetzt die 300 Kröten, die jetzt wichtiger sind zu schützen? Oder sage ich, komm, wir bauen jetzt hier 200 oder 300 Wohnungen, die bezahlbar sind? Also auch dieses Thema Naturschutz und Wohnungsbau gut auszutarieren, da eine vernünftige Balance zu finden, ist, glaube ich, die andere Herausforderung. Was, glaube ich, auch wichtig ist, dass man Zuzug akzeptiert, dass man Zuzug auch wünscht und es unterstützt. Das ist immer so ein Thema, wenn man mal nachverdichten möchte. Auch das ist dann immer so ein Punkt, dann sagt man ja, also bitte baut, but not in my backyard, ja, weil dann plötzlich habe ich eine Verschattung oder das stört mich jetzt plötzlich. Also es müssen eigentlich alle an einem Strang ziehen, dass da, wo Bauen möglich ist, dass man es tatsächlich da auch positiv begleitet, auch im Rahmen der Bürgerbeteiligung, dass man da die notwendigen Schritte gemeinsam geht.
Also alle an einem Strang und nicht nur die kommunalen, sondern auch Private und im Grunde als Querschnittsthema von allen, die sagen, wollen wir nachverdichten, wollen wir neu bauen und auf diese Weise neuen Wohnraum schaffen. Die Klimaneutralität ist ja auch ein Thema in Berlin. Die Stadt hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2045 die CO2-Emissionen zu senken um 85% im Vergleich zu 1990. Welche Förderprogramme und Instrumente hat die IBB da entwickelt, um das zu begleiten?
Also wir haben heute schon zwei Förderprogramme im Bestand. Das ist energetisch sanieren und effiziente Gebäude plus. Das sind gerade die beiden bekannten, die wir im Bestand haben. Da geht es dann tatsächlich auch um das Thema denn Energieeffizienz, CO2-Reduktion. Und insgesamt ist es aber so, dass wir auch hier wieder den Dreiklang brauchen zwischen Eigentümer, zwischen Staat, Finanzierer. Also jeder muss seinen Teil dazu beitragen, weil wir rechnen schon damit, um Berlin insgesamt in diesen 20 Jahren klimaneutral zu machen, braucht es eine Investition über alle Themen hinweg von rund 45 Milliarden. Das haben wir über eine Studie gemeinsam mit der KfW ermittelt. Und es sind Beträge, die einer allein gar nicht stemmen kann, auch der Staat nicht. Also es müssen alle Beteiligten mitwirken, um dieses große, wichtige Ziel zu begleiten, weil es ansonsten, wenn wir an dem Thema nicht arbeiten, wird vielleicht alles andere, was dann kommt in Verbindung mit Klima oder Klimaschaden, wird wahrscheinlich viel, viel teurer werden als dieser Betrag. Insofern braucht es Eigenmittel, es braucht Fördermittel und es braucht dann entsprechend langfristige Finanzierungsstrukturen und da müssen verschiedene Partner mitwirken, dass es dann gelingen kann.
Mhm. 45 Milliarden, Sie sagen aber auch, alles andere, wenn man es nicht investiert, wird eigentlich noch teurer.
Richtig, weil Sie zahlreiche Klimaschäden haben. Wir merken das, wenn wir jetzt mal über Berlin hinwegdenken und auch europäisch denken. Es gibt ja schon bestimmte Regionen in Südeuropa, die fast schon nicht mehr bewohnbar sind, weil es trocken ist, weil kein Wasser mehr da ist. Das heißt, man verliert Lebensraum und diesen dann wieder herzustellen, also Stichwort Klimaanpassung, was es natürlich auch braucht, ja. Aber wenn man nichts tut, dann verschwindet Lebensraum. Und auch die Frage, wir haben jetzt schon viele, viele Hitzetote. Auch das ist ein Thema. Es sterben immer mehr, gerade ältere Menschen, an Hitze, weil wir Städte nicht kühler bekommen, weil zu wenig Grün da ist, zu wenig dieser Feuchtigkeitsecken. Und es ist dann halt eben ein Thema, was es dann in Summe als Schaden teurer macht. Menschenleben, aber auch Verlust von Wohnraum, Wälder, die brennende Wälder in Frankreich, in Griechenland, Süditalien, immer wieder Brandenburg, auch immer wieder letztes Jahr sehr stark erlebt. Und da verschwinden Wälder, Raum und diesen dann aufzuforsten, dauert ja auch oft ja auch Jahrzehnte. Und dieser Schaden ist höher als, ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt diese 45 Milliarden gemeinsam finanzieren, in die Hand nehmen, um die Probleme des Klimawandels zu lösen.
Also dieser große globale Klimawandel, merkt man, wird dann sehr konkret, wenn man sich auf Landesebene fragt, was müssen wir eigentlich investieren, um umzubauen, um umzusteuern? Wir haben an dieser Stelle im Podcast schon viel gesprochen über die Schwammstadt und die Frage, wie eigentlich die städtischen Strukturen umgebaut werden müssen, damit Regenwasser versickern kann. Das ist Bestandsumbau. Wie viel Mittel haben Sie für sowas vorgesehen oder gibt es auch spezielle Programme?
Also dafür haben wir im Moment noch keine speziellen Programme, die wir zur Verfügung stellen. Da ist ja dann auch das Spannende, wir haben ja die Berliner Wasserbetriebe, die mit dieser Aufgabe betraut sind. Und da ist jetzt dann auch die Fragestellung, weil wir viele erfolgreiche landeseigene Betriebe haben, die wir irgendwann ja auch wieder rekommunalisiert haben. Welche Finanzkraft haben Sie, um dann diese Fragestellungen dann auch zu bewältigen? Also es ist ja auch ein Ertrag da. Also es wird ja auch, es werden Gewinne erwirtschaftet und idealerweise nutzen wir dann diese Gewinne, um dann genau solche Fragestellungen zu finanzieren und zu lösen.
Mhm. Sprechen wir nochmal ein bisschen über IBB Ventures, wo Sie dann auch engagiert sind in gemeinsamen Firmen, wenn ich das richtig verstanden habe. Was macht IBB Ventures?
Ja, die IBB Ventures ist eine Beteiligungsgesellschaft. Das heißt, wir gehen bei den Startups, gehen wir in einer sogenannten Frühphase, also Seed, wenn man den Samen legt für Existenzgründer, gehen wir dann mit rein und unterstützen sie, wenn wir eine gute Idee haben. Also da kommen dann Startups, ob jung oder alt, spielt keine Rolle, aber die Idee ist jung und noch am Aufkeimen. Und wenn die Idee gut ist und es eine Skalierungsmöglichkeit gibt, gehen wir mit rein, aber nie alleine, sondern wir haben auch da wieder den Hebel, mindestens das Fünffache, wo wir private Investoren dann finden, die dann auch mit Geldern dann hineingehen, um diesem Startup dann den Start dann auch entsprechend zu ermöglichen. Also auch hier wieder haben wir hier auch wieder den Leverage-Faktor, also den Skalierungsfaktor, den Hebel dann mit drin, in der Regel 1:5. Und da gehen wir echt dann als Beteiligte in diese Firma dann mit hinein.
Nach Ihrer Erfahrung, wie wichtig ist es, bei solchen Sachen nicht nur das Geld zu geben, sondern auch mit Know-how und mit Beratung an der Seite zu stehen?
Also die IBB Ventures ist in der Regel dann auch im Management-Team regelmäßig immer mit dabei. Das heißt, man bespricht sich regelmäßig über den jeweiligen Status quo. Wie laufen die Ideen? Was machen die Kosten? Was macht das Marketing? Wie entwickelt sich die Idee dann weiter? Und da wird regelmäßig mit dem Management-Team gesprochen. Man lässt sich die Businesspläne vorlegen. Sie werden gechallenged. Mhm. Sind wir noch auf dem Zielpfad, den wir uns dann vorgenommen haben? Und da gehen wir dann mit all unserer Expertise rein und unterstützen die jungen Startups. Genau.
Die jungen Startups, Gründerinnen und Gründer, und das nicht gerade unerfolgreich. Ich habe gesehen, Berlin ist Fintech-Hauptstadt, steht bei Ihnen auf der Presseseite, und jeder fünfte neue Berliner Job entsteht in der Digitalwirtschaft.
Richtig, genau. Und es ist eine Besonderheit, speziell dann hier in Berlin. Wir sind hier sehr digital. Die Startup-Szene ist hier, kann sich hier auch entwickeln. Wir sind der Standort Nummer 1 auch in Deutschland. Und dadurch, dass wir in der Dienstleistungsbranche, in der Digitalwirtschaft so erfolgreich sind und jetzt nicht zu viele und zu große Industrie haben. Das ist jetzt im Moment das Problem, was der Rest von Deutschland dann auch hat, dass wir da eigentlich, was jetzt unser Wirtschaftswachstum angeht, was wir erwarten für das nächste Jahr oder für dieses Jahr auch mit +2%, sind wir da in der Struktur, die Berlin hat, sehr gut aufgestellt.
Also 100 Jahre IBB, begonnen hat's mit dem Wohnungsbau 1924 und jetzt sind Sie in ganz vielen Bereichen engagiert und aktiv. Blick in die Zukunft in 100 Jahren. Im Jahr 2124, wo stehen Sie dann und was gibt es dann für Aktivitäten oder für vielleicht für neue Geschäftsfelder, die aufgemacht wurden?
Ja, also in 100 Jahren wird es die IWB auf jeden Fall noch geben, weil es uns einfach auch braucht. Und wir haben heute schon ein großes Portfolio, was wir mit abdecken. Im Prinzip fast alle Lebensbereiche, die Berlin dann ausmacht. Ich würde denken, es ist eine Verstärkung, eine Vertiefung. Und auch das Land wird noch durch viele Metamorphosen durchgehen. Und die IBB ist ein Teil der Berliner DNA. Und wir werden diese Entwicklungen immer mit begleiten, was da auch kommen mag. Wir sind immer mit dabei.
Und schauen wir nochmal auf den Wohnungsbau in den nächsten 10 Jahren. Was glauben Sie, wie viele Wohnungen können Sie da auf die Straße bringen?
Ja, also die kommunalen Gesellschaften schaffen ja im Jahr 5.000. Dann hätten wir 50.000 Wohnungen. Dann braucht es natürlich dann noch die privaten. Wir haben ja uns immer so im Jahr 20.000 Wohnungen vorgenommen. Wie gesagt, da muss der andere Player noch seinen Teil dann dazu beitragen. Was aber auch ganz wichtig ist, was in der Debatte häufig vergessen wird, wir haben im Moment so circa 50.000 bis 60.000 Wohnungen, die sich im Bau schon befinden und die jetzt dann zügig fertigzustellen sind. Also auch da kommt noch etwas dazu. Und insofern sind wir aber mit attraktiven Programmen zuversichtlich, dass wir den Bedarf oder den Engpass verringern können. Aber wie gesagt, ohne die Privaten wird es schwierig.
Also, die braucht's und ja. Sie blicken optimistisch in die Zukunft.
Auf jeden Fall.
Und ich sage vielen Dank für das Gespräch, Angelike Krisilion.
Sehr gerne.
Ja, 100 Jahre Investitionsbank Berlin. Das ist ein Jahrhundert urbane und soziale Transformation. Wie es die IBB in Berlin macht, so machen es in ganz Deutschland 16 landeseigene Investitionsbanken. Dann gibt es noch die bundesweite KfW und die Europäische Investitionsbank. Das klingt komplex, ist aber eine Förderlandschaft, die sich auf die Herausforderungen der Zeit immer wieder neu eingestellt hat. Von Wohnungsbau bis hin zu Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsförderungsthemen. Die wichtigste Aufgabe steht vielleicht noch bevor: der Umbau der Städte zu mehr Nachhaltigkeit, Klimaresilienz und die Sicherung von bezahlbarem Wohnraum. Mehr zum heutigen Thema in den Shownotes und auf blog.buwok.com. Alle Folgen dieser Reihe finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie den Podcast abonnieren. Ich darf noch 2 konkrete Folgen empfehlen, schließt thematisch nämlich passend gut an. Folge 38, Urbane Zukünfte, im Gespräch Oliver Seidel von der Jade-Universität Wilhelmshaven. Und Folge 36, Klimaneutrale Stadt, bezahlbar und nachhaltig. Geht das? Fragezeichen. Das ist eine der extra langen Live-Folgen, die wir zusammen mit dem Verlag der Tagesspiegel realisiert haben. Also, vieles weitere zu entdecken. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und danke Angelike Krisilion.
Das war Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwok.de.